Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, es hätte so ein schönes, langes Wochenende werden können, wenn da nicht Donald Trump wäre. Der postet am Freitag, er empfiehlt 50% Zölle gegen die EU ab Anfang Juni. Außerdem soll Apple die iPhones in Amerika produzieren, ansonsten drohen Zölle von mindestens 25%. Ja, damit ist die Volatilität zurück. Die Handelsvolumen sind ohnehin dünn, weil wir langes Wochenende haben. Viele Marktteilnehmer sind nicht an den Handelstischen. Außerdem sehen wir zunehmend die Folgen der Zölle. Deckers, dazu gehört unter anderem auch Hoker. Das laufende Quartal wird enttäuschen. Keine Aussagen mehr zum Gesamtjahr und Ross Stores auch keine Aussichten mehr zum Gesamtjahr. Das angebrochene Quartal wird enttäuschen und weil über 50% der verkauften Waren aus China kommen, wird man wahrscheinlich auch hier die Preise anheben müssen. Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Wie war das noch? Die Phase der Deeskalation ist jetzt eingeleitet bei der Handelspolitik. Und dann ausgerechnet vor einem verlängerten Wochenende, die Wall Street ist Montag geschlossen, wegen des Memorial Day Feiertags, zwei wunderbare Posts auf True Social, die die Wall Street auf den Kopf stellen. Und zwar empfiehlt Donald Trump ab Anfang Juni 50% Zölle auf Importe aus der EU. Das Handelsdefizit sei 250 Milliarden Dollar groß. Dementsprechend müsse die EU einlenken. Tja, die Frage ist, wird es denn tatsächlich von Donald Trump auch so kommen? Denn mich erinnert auch die Formulierung des Textes so ein bisschen an seinen Post auf Truth Social an dem Freitag vor den Gesprächen mit China in Genf. Damals hatte er gepostet, also seiner Meinung nach wären so 80% Zoll auf chinesische Warenimporte angemessen, aber die finale Entscheidung sei eine Entscheidung des Finanzministers Scott Bessent. Also wenn man sich jetzt den Post auf Truth Social durchliest, I am recommending a straight 50% tariff on the European Union. Tja, warum recommendet er das? Warum empfiehlt er das? Er ist doch Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist doch derjenige, der bisher immer gesagt hat, und das wird jetzt so gemacht. Jetzt empfiehlt er das. Ja, wem denn? Und wer macht die finale Entscheidung? Und kommt das dann überhaupt? Zumindest konnte die Wall Street in den ersten Minuten einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Dann lassen wir das Ganze mal Revue passieren. Am 2. April kommen die reziproken Zölle, die so irrsinnig falsch berechnet sind, dass keiner draus schlau wird und Panik ausbricht. Also die Phase der maximalen Angst. 7 Tage später werden die reziproken Zölle schon wieder pausiert. Dann der Paukenschlag mit China, die Zölle auf 145% angehoben, etwa 3 Wochen später schon wieder pausiert. Ja, mit den Gesprächen in der Schweiz zwischen Handelsvertretern Chinas und der Vereinigten Staaten. Also, reziproken Zölle, ne? Noch nicht mal eine Woche da, schon wieder zurückgerollt in China, ne? Die Zölle schon wieder pausiert und global entsteht der Eindruck, dass Trump bei Xi den Kürzeren gezogen hat, auch wenn er selber das alles als Erfolg feiert. Mal abgesehen davon, dass wir ja noch gar keine Details kennen und dieser Deal auch nicht unterschrieben ist. China aber sehr wohl weiß, dass sie am längeren Hebel sitzen. China braucht die USA, das weiß ich auch. Aber wenn man sich mal die Medien anschaut in dieser Woche, China hatte ja betont, die Exportrestriktionen für Technologie würden die Handelsgespräche untergraben, die man in der Schweiz geführt hat. Also man merkt, dass Xi durchaus auch die Daumenschrauben angezogen lässt für die Vereinigten Staaten. Die USA brauchen hier auch letztendlich gesehen eine Einigung. Vor allen Dingen auch deshalb, weil meines Erachtens bei Otto Normal das ganze Zollbuha ja vielleicht in dem Verbrauchervertrauen angekommen ist, aber ansonsten sehen das noch die wenigsten US-Verbraucher. Das wird sich aber ändern. Walmart hatte Preisanhebungen gemeldet, auch wenn man danach von Trump verhauen wurde. Das sorgt jetzt dafür, dass viele Einzelhändler das öffentlich nicht mehr so stark sagen werden. Targets Zahlen waren jedenfalls ausgesprochen schlecht, auch bei den Aussichten. Nun meldet Ross Stores Ergebnisse. Das letzte Quartal war ja ganz in Ordnung. Aber das laufende Quartal wird stärker verfehlen. Man warnt, dass infolge der Zölle Preissteigerungen notwendig sein könnten, so im Earnings Call, denn über 50% der Waren, die Ross Stores verkauft, kommen aus China. Man will außerdem keine Jahresprognose mehr abgeben. Bei Deckers, dahinter verbirgt sich unter anderem auch Hoka und UGG, zwei hervorragende Marken. Aber das laufende Quartal wird deutlich enttäuschen und man gibt keine Jahresprognose mehr ab, aufgrund der Unsicherheit, auch verursacht durch die Handelspolitik und die Verunsicherung bei den Verbrauchern. Medtronic außerhalb des Einzelhandelsbereiches hatte diese Woche gewarnt, 200 bis 350 Millionen Dollar an Negativfolgen durch die Zölle für das Unternehmen. Nike hat die Preise um 7% angehoben. Nun heißt es in den Medien, Puma und Adidas wird dem Beispiel folgen. Subaru hat Preisanhebung angekündigt für die USA. Also die amerikanischen Verbraucher werden das nun zunehmend spüren. Gleichzeitig wurde gestern der Flash PMI Einkaufsmanager-Index für den Mai gemeldet. Die gute Nachricht: besser als erwartet im Industriebereich und bei den im Servicebereich. Also die Wirtschaft läuft übrigens auch deshalb, weil Nachfrage vorgezogen wird. Ne? Bestes Beispiel sind übrigens heute diese Androhung EU-Zölle, 50%, die Erinnerung daran, der Weckruf. Ne? Wir haben es immer noch mit jemandem zu tun, der unberechenbar ist. Was ist denn, wenn diese Zollaufhebung gegenüber China tatsächlich nur 90 Tage ist, dieses Zeitfenster, das man eingeräumt hatte? Tja, da wir das nicht wissen, werden wahrscheinlich viele Unternehmen wieder Nachfrage vorziehen. Das heißt, das ganze erste Halbjahr wird letztendlich gesehen dadurch massiv verwischt. So, das ist also der eine Faktor, der ja auch beim Flash PMI sichtbar wird. Und jetzt kommt die Kehrtseite der Medaille. Die Preise beim Flash PMI sind im Mai so stark gestiegen im Vergleich zum Vormonat, wie schon seit dem Zenit der Pandemie nicht mehr. Ne? Also die Inflationssorgen. Und das bringt mich zum Anleihemarkt. Nur so hängt eben alles miteinander zusammen bei uns an der Wall Street. Zuerst also die Bonitätsabstufung der US-langfristigen Verbindlichkeiten durch Moody's. Dann, daran darf ich noch erinnern, eine extrem schlechte Nachfrage bei der Auktion langlaufender japanischer Staatsanleihen. Die 40-jährigen Staatsanleihen, die 30-jährigen gehen mit den Renditen senkrecht durch die Decke, was die Wall Street auch nervös macht. Denn die Nachfrage der Auktion bei 20-jährigen US-Staatsanleihen war auch so schlecht wie seit 2012 nicht mehr. Auch das kann die Renditen nach oben treiben, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Zölle die Inflation anfachen könnten. Hier wird die entscheidende Frage jetzt sein, ob das durch die niedrigeren Energie- und Benzinpreise ausgeglichen werden kann. Und es ist meines Erachtens auch kein Zufall, dass die OPEC Plus nun wieder trotz der niedrigeren Energiepreise über massive Produktionsausweitungen nachdenkt. Angeblich, um andere Mitglieder der OPEC Plus abzustrafen, die sich nicht an die Quoten halten, oder wo war denn Donald Trump gerade noch mal auf Geschäftsreise? Ach, in Saudi-Arabien. Und wer hat das große Wort in der OPEC Plus? Es könnte Saudi-Arabien sein. Also, aber noch mal, das wird spannend auf der Inflationsfront. Gleicht das eine das andere Stück weit aus. Wir haben aber auch noch der Gesetzesentwurf, der jetzt gerade durch das Repräsentantenhaus gewunken wurde, die Reconciliation Bill. Gut, das Ganze geht jetzt noch in den Senat und eins kann ich euch versichern, wenn die Reconciliation Bill im Repräsentantenhaus mit einer Stimme Mehrheit durchgewunken wurde, das war ein echter Kampf auch für die Republikaner, dann wird der Senat nicht da sitzen und sagen, da haben wir jetzt drauf gewartet, let's do it, baby. Der Senat hat nämlich einen eigenen Gesetzesentwurf, der anders ist als der im Repräsentantenhaus. Beide müssen sich auf einen Text einigen und erst dann landet es bei Trump und erst dann wird es Gesetz. Aber je nach Schätzungen steht jetzt schon fest, die Defizite werden auf Sicht der nächsten 10 Jahre dadurch um mindestens 2,7 Billionen steigen, die Verschuldung inklusive Zinsen um 3,1 Billionen Dollar. Das ist die Schätzung des Haushaltsbüros des Kongresses. Bipartisan, eine Schätzung der Demokraten und der Republikaner sozusagen neutral. So, und wenn die Schulden so weit hochgehen und der Anleihemarkt ist ohnehin nervös, ist das alles keine gute Kombination, tja. Also, da sitzen wir also in einem Umfeld, das immer noch sehr wackelig ist. Erstaunlich ist, dass sich die Unternehmen bisher so gut schlagen können, insbesondere der Tech-Sektor. Und das sehen wir im Übrigen auch bei den Quartalzahlen. Aber dazu gleich mehr. Es gibt zumindest eine gute Nachricht. Das Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, hat entschieden, dass Donald Trump den Chef der US-Notenbank nicht feuern darf. Ne? Das bringt zumindest mal ein bisschen mehr Ruhe mit rein. So, jetzt ganz kurz zu den Quartalszahlen im Tech-Sektor. Nach wie vor in Ordnung bis gut. Autodesk kann die Schätzungen schlagen, dank auch höherer Umsätze und Margen. Die Aussichten für das Jahr werden angehoben. Bei Intuit genau die gleiche Story, Aussichten angehoben. Das letzte Quartal war sehr gut. Wir haben ja auch sehr viele positive Analystenkommentare. Bei Workday geht es bergab, obwohl das Ergebnis und der Umsatz über den Erwartungen lag. Die Aussichten wurden letztendlich gesehen aber nur bestätigt und das reicht wohl bei dieser Aktie nicht aus. Ja, und der Rest sind die Einzelhandelswerte, die ich schon durchdiskutiert habe, bei denen es heute letztendlich Gegenwind gibt. So, wir haben ansonsten für Tesla wieder eher ungemütliche Nachrichten. BYD hat jetzt erstmals im letzten Monat mehr E-Autos in Europa verkauft als Tesla. Das erste Mal. Und General Motors hat in den USA jetzt einen Marktanteil in diesem Segment von über 15% ergattert. Also auch da schwimmen Tesla zunehmend die Fälle davon. Tja, ganz kurz noch zu Apple. Hier seht ihr nochmal den Kommentar von Donald Trump. Apple solle also in Amerika produzieren, ansonsten iPhones produzieren, ansonsten 25% Zölle mindestens. Dear Mr. President, ein bisschen makroökonomisches Know-how und ein Touch Realität wären in diesem Punkt hilfreich. Wir haben ja nun ausreichend Schätzungen, dass wenn die iPhones in den USA produziert werden, dass die Preise von aktuell, das Basismodell startet bei etwa $800, bei $3,500 liegen würde. Das ist dann doch ein bisschen teuer, unter anderem, weil die Lohnkosten in den USA auch höher sind. Der zweite Faktor, es hat Jahrzehnte gedauert, bis Apple erfolgreich in China und anderen Regionen Lieferketten aufgebaut hat, die eine Produktion des iPhones vor Ort ermöglicht. Um einen ähnlichen Prozess in den USA zu etablieren, würden nach Schätzungen auch mindestens 5 bis 10 Jahre vergehen. Es ist also nicht der einfach umgelegte Lichtschalter. Ach, mir fällt ein, es könnte ja morgen auch so sein, ja. Machen wir es doch einfach ab morgen. Das funktioniert eben nicht unbedingt. Und so sorgt eben auch diese Schlagzeile für Gegenwind. Jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Barclays hebt das Kursziel von Autodesk auf $355 an, die KeyBank auf $350. Bei Analog Devices, Wells Fargo hebt das Kursziel auf $205 an, bleibt aber nur bei Halten. Analog Devices betont, das Quartal ist eigentlich ganz in Ordnung, aber es wurde Nachfrage vorgezogen wegen der Zölle. Bedeutet natürlich auch, da könnte ein Loch down the road entstehen. So, bei Deckers, Barclays senkt das Kursziel auf 128, die Bank of America auch auf 128. Barclays bleibt bei Übergewichten, haben also den Einbruch unterschätzt. Die Bank of America bleibt nur bei neutral. Okta wird bei Jefferies empfohlen mit Kursziel $135 und bei Wedbush, ja, wird das Kursziel für Tesla auf $500 angehoben. Man bleibt bei überdurchschnittlicher Performance. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die Rechnung geht aus. Die Schlagzeilen werden ja erstmal wahrscheinlich auch ein bisschen besser werden, denn im Juni kommt ja das Robotaxi in Texas. Ne? Die Frage wird nur sein, wie erfolgreich das sein wird und ob der Launch ähnlich halbgar ist wie die Einführung des Cybertrucks. Die Lagerbestände dort sind erstickend hoch mittlerweile. Der Verlust bei dem Cybertruck gigantisch. Wer eine solche Karre kauft, verliert im ersten Jahr zwischen 35% und 45% des Wertes. Kein Wunder, dass Tesla lange Zeit den Cybertruck als Trade-in selbst nicht haben wollte. So, jetzt noch ein Blick auf die nächste Woche. Wir haben nächste Woche den PCE für den April, wichtiger Inflationsindikator, aber erst am Freitag. Und ebenfalls am Freitag das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Ansonsten wird am Mittwoch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank veröffentlicht von der vergangenen Tagung. Und bei den Earnings wird es etwas ruhiger. Aber es gibt noch ein paar Highlights. Wir haben am Dienstag AutoZone. Wir haben Dienstagabend Okta. Wir haben am Mittwoch Abercrombie und Capri, wie auch Macy's, also die Einzelhändler im Fokus. Mittwochabend haben wir dann Salesforce, HP und Nvidia, und das wird natürlich ein großes Highlight sein, am Donnerstag dann Best Buy und Kohl's, also wieder die Einzelhändler, Donnerstagabend Costco mit Zahlen, Dell, Gap, Marvell, Ulta und Zscaler, also der Donnerstag nächste Woche wird besonders spannend sein. So, jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Montag ist Feiertag in den Vereinigten Staaten, das heißt, wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.